Die Ringvorlesung der Universität Göttingen ist in diesem Wintersemester Albrecht von Haller und seinem vielfältigen Wissen gewidmet. Im Rahmen dieser Vortragsreihe referierte gestern Renato Mazzolini von der Universität Trient in Italien. Unter dem Thema »Die Entdeckung der Reizbarkeit« beleuchtete Mazzolini Hallers Beitrag zur Physiologie und seine Arbeit als Anatom. Sie hören nun einen Mitschnitt des gestrigen Vortrags.
So, vielen, vielen Dank für diese viel zu freundliche Einleitung. Ich möchte mich auch bedanken für die Ehre, aus Anlass des Hallers Jubiläums hier in Göttingen zu Ihnen sprechen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst eine Vorbemerkung. Der Gegenstand dieses Vortrags ist Albrecht von Hallers Irritabilitätslehre. Die erste und grundlegende Formulierung dieser Lehre präsentierte Haller in einer Abhandlung, die er am 22. April und am 6. Mai 1752 in Königliche Sozietät, also der heutige Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, vortrug. Veröffentlicht wurden die beiden Teile dieser Abhandlung 1753 in den Kommentari der Sozietät der Wissenschaften unter dem Titel De Partibus Corporis Humani Sensilibus et Irritabilibus. Ein Jahr später, 1754, erschien die erste deutsche Übersetzung dieser Arbeit mit dem Titel Von den empfindlichen und reizbaren Teilen des menschlichen Körpers. Was hatte Haller entdeckt, dass diese Abhandlung so berühmt und umstritten machte? Bei Versuchen an lebenden Tieren hat er unterschiedlichen Teilen ihrer Anatomie verschiedenartige Reize zugefügt, mechanische, elektrische und chemische. Er hatte beobachtet, dass die Reaktion der verschiedenen Körpergewebe auf die Reize verschiedene Eigenschaften der Gewebe erkennen ließen. Insbesondere unterschied er zwei Eigenschaften und bezeichnete sie als Irritabilitas, das heißt Reizbarkeit, und Sensibilitas, das heißt Empfindlichkeit. Er schrieb in der deutschen Übersetzung von 1754, diejenige Teile des menschlichen Körpers, welcher durch ein Berühren von außen kürzer wird, nenne ich reizbar. Sehr reizbar ist er, wenn er durch ein leichtes Berühren, wenig aber reizbar, wenn er erstlich durch eine starke Ursache, sich zu verkürzen, veranlasst wird. Empfindlich nenne ich einen solchen Teil des Körpers, dessen Berührung sich die Seele vorstellt. Und bei Tieren, von deren Seele wir nicht so viel erkennen können, nenne ich diejenigen Teile empfindlich, bei welchen, wenn sie gereizt werden, ein Tier offenbare Zeichen eines Schmerzes oder einer Beschwerlichkeit zu erkennen gibt. Unempfindliche nenne ich hingegen diejenigen Teile, bei welchen, wenn sie gleich gebrannt, gestochen und bis zur Zerstörung zerschnitten werden, kein Zeichen eines Schmerzes, kein krampfhaftes Zucken, keine Veränderung in der Lage des ganzen Körpers erregt wird. Zitat Ende. Haller schrieb die Irritabilitas, das heißt Reizbarkeit oder Kontraktionsfähigkeit, den Muskelfasern zu und die Sensibilitas, das heißt Empfindlichkeit oder Schmerzempfindlichkeit, den Nervenfasern. Sodann erarbeitete er auf der Grundlage der von ihm durchgeführten Experimente eine Klassifikation A, der empfindlichen und nicht empfindlichen, und B, der reizbaren und nicht reizbaren Körperteile. Unter anderem ergab sich daraus die Schlussfolgerung, dass die Reizbarkeit der Muskelfaser von der Seele und vom Willen unabhängig ist. Als Hallers größter Verdienst werden in der Geschichtsschreibung der Physiologie folgenden vier Errungenschaften angesehen. Er führte als einer der ersten bei Versuchen an lebenden Tieren Experimenten mit unterschiedlichen Reizungsverfahren an den Organen der Tiere durch. Er führte detaillierte Protokolle oder Labornotizen über seine Experimente. Die besten unter seinen Studenten bezog er in die Versuchstätigkeit ein, und schließlich war er der Erste, der eine Zuordnung von bestimmten physiologischen Leistungen zu bestimmten Gewebstrukturen vornahm. In diesem Vortrag werde ich versuchen, die historische Bedeutung dieser vier Punkte zu veranschaulichen, die uns heute banal oder unbedeutend erscheinen mögen. Hierzu muss ich um die Verständlichkeit willen einige vielleicht etwas verkürzte allgemeine Bemerkungen zur Physiologie in der Zeit von Haller vorausschicken. In dem gerade zitierten Haller-Text werden Sie Hallers Verweise auf die Seele bemerkt haben und ebenso seine Ansicht, dass Muskeln eine innenwohnende Fähigkeit haben, durch die sie sich bei einer Stimulation auch ohne die Beteiligung der Seele zusammenziehen, kontrahieren können. Tatsächlich hat Haller bei seinen Experimenten gezeigt, dass sich ein Muskel auch direkt, nachdem der aus dem Körper herausgeschnitten wurde, noch kontrahieren kann, wenn er stimuliert wird. Aber wenn er schon vom Körper getrennt ist, so erklärte Haller, könne die Seele keinerlei Imperium mehr über ihn haben. Warum dieser Hinweise auf die Seele? Man muss sich bewusst sein, dass von Beginn des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Vorstellung einer Seele für die Mehrzahl der Anatomen und Physiologen sehr wichtig war. Ihr Interesse galt der Constitutio, das heißt der Verfassung oder Beschaffenheit des menschlichen Körpers. Und dieser bestand, nach ihrer Auffassung, aus Leib und Seele. Um den menschlichen Körper zu beschreiben, verglichen ihnen Autoren wie Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius, Gabriele Falloppia, Gerolamo Fabrizi da Quapendente und William Harvey oft mit der Architektur oder einem von Menschen errichteten Bauwerk. In einem berühmten Passus des Codex Atlanticus spricht Leonardo vom Architekt-Arzt. Ein Arzt müsse wissen, was der Mensch und das Leben sind und was die Gesundheit ist, wenn er jemanden heilen will, denn diese fehlt. Und ebenso sollte der Architekt wissen, was ein Gebäude ist und welches die Regeln zu seiner Konstruktion, wenn er vorhat, bei einem malato edificio, einem kranken Gebäude, einzugreifen. Ebenso gilt bei Leonardo die Metapher auch in der umgekehrten Richtung als Arzt-Architekt. Leonardo versteht den menschlichen Körper als ein architektonisches Werk und schreibt, dass die Seele in dieser Architektur wohnt. Das sind seine Worte. Hier benutzt er die antike Vorstellung, nach welcher der Körper ein Instrument, ein Werkzeug der Seele ist. An einer Stelle schreibt er, dass der Mensch das höchste Instrument der Natur sei und anderswo auch, die Seele wünscht, bei ihrem Körper zu sein, denn ohne die organischen Instrumente dieses Körpers kann sie weder etwas bewirken noch fühlen. Eine etwas andere Konzeption der Seele hat Aristoteles natürlich formuliert und diese wurden im 6. und den frühen 7. Jahrhundert von vielen Ärzten übernommen oder neu interpretiert. Wie schon gesagt, wurde im 6. Jahrhundert der menschliche Körper mit einem architektonischen Gebäude verglichen, die Fabrika von Vesal. Das Metaphernfeld eines derartigen Bildes war wirkungsvoll, denn es erlaubte, wie für ein architektonisches Gebäude, auch für den menschlichen Körper einen Architekten zu postulieren, wie auch einen Entwurf oder einen Plan, notwendigen Maße und Proportionen, eine Statik, sowie konstruktive Bauelemente oder deren Beschädigung im pathologischen Sinn. Jedoch ermöglichte es das von dem architektonischen Gebäude getragene Metaphernfeld nicht, das Problem der Bewegung in Angriff zu nehmen. Aus diesem Grund verglichen einige Forscher die Bewegung der Glieder mit einfachen Maschinen wie Hebeln und Umlenkrollen oder solchen mit einfachen Drehmechanismen. Der technische Fortschritt, welcher sich in der Konstruktion der Automaten und Uhrwerken ausdrückte, gestattete eine neue Vergleichskategorie und damit den Gebrauch von komplexeren Modellen. Schließlich konnte man mit dem neuen, von Automaten und Uhrwerken bereitgestellten Metaphernfeld auch die Bewegung in den Vergleich einbauen. Nach Descartes sind die Tiere nur Maschinen oder Automaten, ohne Seele. Und auch die Mehrzahl der Bewegungen des Menschen sind nichts als mechanische Bewegungen, die sie ohne Intervention von Anima vegetativa und Anima sensitiva vollbringen. Mit der postumen Veröffentlichung von Descartes De Homine im Jahre 1662 wurde die konstruktivistische Konzeption des menschlichen Körpers durch eine von mechanistische ersetzt und diese beherrschte die anatomisch-physiologischen Studien bis in die Zeit Hallers. Der ausgewogenste Vertreter der mechanistischen Konzeption in Deutschland des beginnenden 18. Jahrhunderts war Friedrich Hoffmann, Professor der Medizin an der Universität Halle. In Halle lehrte auch ein anderer Professor, Georg Ernst Stahl, Animist, entschiedener Antikartesianer und Antimechanist. Eine der von ihm gegen die Mechanisten und für den Animismus vorgebrachten Argumentationen formulierte er in seiner Theoria Medica Vera von 1708 und sie besagt Folgendes. Stahl postulierte unter dem Eindruck der des Zerfalls und der Verwesung aller organischen Körper einen scharfen Unterschied zwischen gemischten, also anorganischen Körper, und lebenden Körper, also organischen. So dann analysierte er das Konzept der Bewegung und erklärte, dass sie keine Eigenschaft der Materie sei, sondern immateriell und daher ein geistiger Vorgang. Anorganische oder gemischte Körper bestanden demzufolge aus Ansammlungen gleichartiger oder verschiedenartiger Teilchen, waren relativ stabil und konnten für lange Zeit der Zerstörung oder dem Zerfall widerstehen. Organische Körper hingegen waren höchst instabile Ansammlungen heterogener Teilchen, die schnell der Zersetzung und der Verwesung unterworfen waren. Das, was seiner Ansicht nach den Zerfall organischer Körper verhinderte, war ein immaterielles Lebensprinzip, das sie beseelte und ihnen Bewegungsfähigkeit und Form verlieh. Stahl gab diesem Prinzip die Bezeichnung Seele. Das Prinzip hat zahlreiche Eigenschaften, darunter die Intelligenz zur Lenkung der Aktivitäten des Körpers auf ein Ziel hin. Es regelte sein Wachstum und bewahrte ihn vor Zerfall. Der Körper war buchstäblich das Werkzeug, das die Seele sich schuf, um bestimmte Ziele zu erreichen. So wie ein Uhrmacher eine Uhr anfertigt, um mit ihrer Hilfe die Zeit zu bestimmen. Das ist sehr stark, diese Motivation. Die Auswirkung einer solchen Lehre auf der Ebene von Physiologie, Pathologie und Therapie waren beträchtlich. Wenn es tatsächlich die intelligente Seele war, die das Fortbestehen eines organischen Gebildes sicherstellte, folgte dann daraus nicht, dass alle organischen Aktivitäten nichts anderes waren als Manifestationen der Seele, von den willkürlichen bis zu den unwillkürlichen Bewegungen, von den Instinkten bis zu den Gefühlen, von den mehr oder weniger unklaren Empfindungen bis zu den Geistesstörungen. Indem er der Bewegung eine immaterielle Natur zuschrieb und die Bewegung als Vermittlerin zwischen Seele und Körper ansah, war Stahl überzeugt, dass er den verhassten kartesianischen Dualismus von res cogitans und res extensa überwunden hatte. Für ihn war der lebende menschliche Körper eine Einheit, in der Teilchen heterogener Materien zu vitalen Bewegungen der Seele aktiviert und koordiniert waren. Es muss daran erinnert werden, dass Stahls Lehre bei den Medizinern in Deutschland, Frankreich und England bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts äußerst erfolgreich war. Nicht jedoch in Italien, aber auch, dass Haller niemals von ihr überzeugt war und ihr entschiedener Kritiker blieb. Physiologische Forschungsprogramme und Konkurrenz. Bekanntlich vervollständigte und vollendete Haller seine medizinische Ausbildung von 1725 bis 27 an der Universität Leiden, der damals wichtigsten Hochschule für Medizin in Europa. Er studierte dort bei dem bereits relativ alten Hermann Boerhaave und dem jungen Bernhard Siegfried Albinus. Eines der größten Werke, die Haller später zwischen 1739 und 1744 in Göttingen veröffentlichte, bestand aus den 7 Bänden der Prelektiones Akademische von Boerhaave. Haller versah sie mit zahlreichen Anmerkungen zu neu erschienenen Arbeiten über die von Boerhaave behandelten Themen. Kurz nach der Veröffentlichung dieses Werkes im Jahre 1746 entwarf Haller ein physiologisches Forschungsprojekt, das er Jahre später in einem Brief an Charbonnet beschrieb. Ziel des Projekts war es demnach, auf experimentelle Weise alle Probleme der Physiologie neu zu untersuchen, einschließlich der allereinfachsten und am besten erforschten, wie den Blutkreislauf. Im Rahmen dieses Projekts veröffentlicht Haller 1747 für die Studenten an der Universität ein Handbuch der Physiologie mit dem Titel Prime Linee Physiologie. Darin schritt er bereits Punkt für Punkt den Kreis der Fragestellungen ab, die er später in der Abschlusspublikation seines Projektes behandelte, in den 8 Bände der Elementa Physiologiae Corporis Humani. Diese zwischen 1757 und 1766 erschienen 8 Bände darf man als Hallers Meisterwerk bezeichnen. Die Versuche, um die es in der Abhandlung von den empfindlichen und reizbaren Teilen des menschlichen Körpers geht, sind konkrete Schritte innerhalb des Forschungsvorhabens, das Haller 1746 formulierte. Ebenso beispielsweise seine embryologischen Forschungen. Es gibt bei Hallers physiologischem Forschungsprojekt einen weniger bekannten Aspekt, der großen Einfluss auf seine Arbeitsweise hatte und der die Gründe dafür erhält, weshalb es ihm so eilig war mit der Publikation neuer Entdeckungen, die er gemacht zu haben glaubte. Für Haller waren Wettbewerb und Rivalität äußerst wichtige Kategorien. Er verfolgte aufmerksam die Forschungen an anderen europäischen Universitäten und fühlte sich ständig unter Konkurrenzdruck. Bei der Erforschung der Reizbarkeit stand Haller in Wettbewerb mit anderen Schülern von Boerhaave, wie etwa de Gorter, Albinus, Gaub, Winter und Abraham Kau Boerhaave, einem Neffen Hermanns Boerhaaves. Die Jahre sind Promotionsjahre. Dies ist ein Umstand von größter Bedeutung, der jedoch oft übergangen wird. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass Versuche an lebenden Tieren mindestens seit der Mitte des 17. Jahrhunderts eine etablierte Tradition in Leiden waren. Außerdem hatte Boerhaave eine Theorie der Gewebfaser entwickelt, über die der größte Teil seiner Schüler arbeitete, beispielsweise de Gorter. Unter dem Eindruck der Tatsache, dass ein Herz, das dem Körper eines lebenden Tieres entnommen wurde, sich weiterhin zusammenzieht, wenn es stimuliert wird, postulierte Boerhaave die Existenz einer aktiven Kraft, in den Fasern des Herzens. Anders als Haller betrieb beispielsweise Albinus nicht hektisch die sofortige Publikation seiner eigenen physiologischen Theorien. Er war vielmehr besessen von der Strenge der Darstellung, gleich wichtig wie die Suche nach absoluter ästhetischer und wissenschaftlicher Vollkommenheit, die seine anatomische Tafelwerke kennzeichnen. Das sind die veröffentlicht und die anderen sind seine Studien. In engen und exklusiven Kreis seiner Schüler hatte Albinus hingegen weniger Scheu, seine eigenen Hypothesen und physiologischen Forschung vorzustellen, aber nicht schriftlich. Friedrich Winter widmete 1736 seine eigene Dissertation De motu musculorum Albinus. Winter war beeindruckt von den Experimenten, die letzterer an enthaupteten Tieren durchgeführt hatte und bei denen er beobachtet hatte, dass sich die Muskelfasern kontrahierten, wenn man sie stimuliert. In seiner Dissertation postulierte Winter, dass in den Muskelfasern eine gesonderte und bestimmte Fähigkeit wirke, die imstande sei, ihre Kontraktion zu bewirken. Das Thema der Irritabilität wurde Gegenstand von Winters Unterrichts und der Dissertation eines seiner Schüler, Johannes Lups, die 1748, fünf Jahre vor Haller, mit dem Titel De Irritabilitate veröffentlicht wurde. Lups zufolge gab es bestimmte Muskeln, die vom Willen stimuliert werden, während andere auf unterschiedliche Arten von Reizen reagierten. Die Handblase beispielsweise auf Wasser und das Herz auf Blut. Die Beispiele der Kontraktion eines aus einem lebenden Tier entnommenen Herzen oder der sich zusammenziehenden Muskeln eines enthaupteten Tieres zeigten Lups zufolge, dass es in ihnen eine Fähigkeit gab, die Unabhängigkeit von der Stimulation durch Nerven war und es ihnen ermöglichte, sich zusammenzuziehen. Die Konkurrenz zu den holländischen Forschern, die sich mit der Irritabilität beschäftigten, und das Bestreben, die von ihm vorgeschlagene Lösung so schnell wie möglich bekannt zu machen, erhellen die Ursache, weshalb Haller mit der Publikation seiner Ergebnisse nicht bis zum Abschluss der Elementa wartete, sondern sie schon durch die Abhandlung von 1753 veröffentlichte. Diese Konkurrenz wirft auf Licht auf den Grund, aus dem Haller seinen treuen Schüler Johann Georg Zimmermann veranlasste, gemeinsam mit ihm und auch selbstständig eine Reihe von Experimenten über die muskuläre Irritabilität zu beginnen und davon 1751 in der Dissertatio Physiologica de Irritabilitate zu berichten. Haller war überzeugt, dass diese eine große Sensation werden würde und diese Publikation kann als eine Art Versuchsballon angesehen werden. Aber die Konkurrenz mit den holländischen Forschern beleuchtet noch einen weiteren Umstand. Können wir eigentlich sicher sein, dass die 1753 in den Kommentari der Königlichen Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen erschienenen lateinische Fassung wirklich die erste Veröffentlichung der Abhandlung von den empfindlichen und reizbaren Teilen des menschlichen Körpers ist. Ich selber bin mir da ganz und gar nicht sicher. Tatsächlich führt mich eine Rekonstruktion der Versandzeitpunkte des lateinischen Manuskripts nach Stockholm und der Korrespondenz Hallers mit den schwedischen Forschern zu der Annahme, dass die, wenn auch nur um wenige Monate früher, erste Ausgabe dieser berühmten Abhandlung Hallers, die berühmteste, ihre schwedischen Übersetzung in den Akten der Svenska Vetenskapsakademien von 1753 ist. Natürlich habe ich dabei die Tatsache berücksichtigt, dass 1753 in Schweden der gregorianische Kalender allmählich eingeführt wurde und dass dabei die Tage vom 18. bis zum 21. Februar gestrichen wurden. Es handelt sich um eine Kuriosität, die vielleicht nur mich interessiert. Keineswegs nur eine Kuriosität ist Hallers Bestehen auf der sofortigen Veröffentlichung seines Aufsatzes durch die Schwedische Akademie. Wenn man die Beziehungen berücksichtigt, die verschiedene Mitglieder dieser Akademie zu leiden hatten, vom Linnaeus bis zum dem Mediziner Abraham Beck, der ein direkter Schüler von Albinus war. Es ging Haller um seinen Prioritätsanspruch auf einem Forschungsgebiet, das durch erhebliche Konkurrenz gekennzeichnet war. Eine kleine Pause, das Eingreifen eines respektlosen Philosophen. Bevor Haller seine Experimente begann, trug sich etwas zu, das ihn so sehr verbitterte, dass es geradezu bestimmenden Einfluss auf seine intellektuelle Ausrichtung gewann. Gegen Ende 1747 erschien in Leiden mit der Jahresangabe 1748 ein Buch mit dem Titel L'Homme Machine. Der anonyme Autor bezeichnete sich als Freund und Schüler Hallers, dem er sein Buch und eine Reihe übertriebener Lobreden widmete. Humorlos, wie er war, scheint Haller das zutiefst sarkastische Wesen dieser Widmung nicht erkannt zu haben und in seiner Rezension von L'Homme Machine vom November 1747 ging es ihm nur darum, bekannt zu machen, dass er die von dem anonymen Verfassen vorgetragenen Lehren absolut nicht. Nachdem er jedoch erfahren hatte, dass es sich bei dem Verfasser um Julien Offray de la Mettrie handelte, wolle Haller die Öffentlichkeit auch wissen lassen, dass er la Mettrie nie persönlich kennengelernt und nie mit ihm im Briefwechsel gestanden habe. Haller war zutiefst entsetzt über die Vorstellung, dass seine Name mit dem Materialismus des Autors von L'Homme Machine in Verbindung gebracht werden könnte. Auf was für eine Theorie aber war la Mettrie's Materialismus gegründet? Stahl hatte behauptet, dass die Seele den Körper erbaue und steuere, wie ein Uhrmacher ein Uhrwerk verfertigt und regelt. La Mettrie dagegen behauptete, dass der Uhrmacher sich nicht außerhalb der Materie befinde, sondern aus ihr selbst heraus handle. Die organisierte Materie, so schrieb er, habe ein inneres Bewegungs- und Empfindungsprinzip. Alle Pflanzen und Tiere reagieren auf Stimuli, weil sie sich erst bewegen, nachdem sie diese gespürt haben. Die Reizbarkeit ist eine Eigenschaft, die aller organisierten Materien innewohnt. Und das, was wir Seele nennen, ist nichts anderes als die mehr oder weniger weit entwickelte Eigenschaft aller lebenden Wesen, auf Stimuli zu reagieren. Zur Rechtfertigung seines Systems verweist Lemaître auf die Experimente der holländischen Physiologen. Die deutsche Übersetzung von das Original ist folgendes. Alles, was uns die Erfahrung lehrt, ist dies. Solange in einer Faser- oder Fasergruppe eine, wenn auch noch so geringe Bewegung vorhanden ist, braucht man sie nur zu reizen, um diese fast erloschene Bewegung wieder zu erwecken, zu beleben, wie die Fülle von empirischen Tatsachen gezeigt haben, mit denen ich die philosophischen Systeme zu Fall bringen wollte. Es steht also fest, dass Bewegung und Empfindung sich gegenseitig stimulieren, und zwar sowohl in unversehrten Körpern als auch in Körpern, deren Struktur zerstört ist, ganz zu schweigen von bestimmten Pflanzen, die uns die gleichen Erscheinungen hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Empfindung und Bewegung aufzuweisen scheinen. Die von Haller festgestellte klare Unterscheidung zwischen Sensibilitas und Irritabilitas oder zwischen Empfindlichkeit und Reizbarkeit war eine Erwiderung auf Lemaître, aber auch auf seine eigene Fachkollegen in Holland. Außerdem ermöglichte es diese Unterscheidung Haller jedem Vorwurf oder auch nur Verdacht von Materialismus zu entgehen. Aus Hallers Versuchprotokollen erfahren wir, dass er seine Experimente zwischen November 1750 und November 1751 durchführte, ungefähr 190. Haller unternahm den größten Teil seiner Versuche im Präpariersaal, das heißt im zweiten Obergeschoss desselben Gebäudes, das auch das Theatrum Anatomicum beherbergte. Es lag am Rand des Botanischen Gartens, direkt neben seinem Wohnhaus. Gelegentlich führte er die Experimente auch vor zahlreichen Studenten im eigentlichen Theatrum Anatomicum durch. Bei den Versuchen waren immer Zeugen dabei, die ihm assistierten. Bei seinen äußerst zahlreichen Experimenten opferte er vor allem Hunde, Katzen und Kaninchen. Dieses Bild kann nur eine ungefähre Vorstellung von der Experimentierpraxis Hallers und seiner Mitarbeiter vermitteln. Es ist eine stark idealisierte Darstellung, die keinen Eindruck davon gibt, wie grausam die Versuche waren, die er anstellte. Und Haller war sich dessen völlig bewusst. Dieser Stück von William Hogarth trägt den Titel First Stage of Cruelty, die erste Stufe der Grausamkeit. Er stammt aus dem Jahre 1751, als Haller gerade in Göttingen seine Tierexperimente durchführte und der Zeit verschiedenen Formen der Grausamkeit gegenüber Tieren. Im Fold ein second stage of cruelty und zuletzt schließlich the reward of cruelty, der Lohn der Grausamkeit. Die Existenz dieser Stiche zeigt, dass es schon im 18. Jahrhundert ein Bewusstsein für das Leiden von Tieren und das Bedenken in dieser Hinsicht keine anachronistische Rückprojektion aus unserer Zeit sind. Schon einige von Hallers Zeitgenossen waren von den Experimentalverfahren der neuen Physiologie verstört. Seit 1746 ermunterte Haller einige seiner Studenten zum Verfassen von Dissertationen auf der Grundlage von anatomischen Präparationen und/oder von Experimenten an lebenden Tieren. Von letzteren lassen sich mindestens 12 ermitteln. Die Dissertationsthemen gehören alle zu Hallers Forschungsprogramm und betreffen Fragestellungen, die Haller später in den Elementa behandeln sollte. Dieses Diagramm zeigt die der medizinischen Fakultät in Göttingen vorgelegten Dissertationen nach Jahren aufgeschlüsselt und von der Gründung der Fakultät bis zum Jahre 1753. Bei den Dissertationen mit dem Kennbuchstaben H handelt es sich um Dissertationen, bei deren Verteidigung Haller als Präses fungierte. Die Kennung SP hingegen bezeichnet Dissertationen, die sine präside verteidigt wurden. Interessant ist der Umstand, dass alle Dissertationen sine präside von solchen Studenten Hallers verfasst wurden, die er für seine besten hielt. Die Dissertationen mit direktem Bezug zur Irritabilität sind die von Zimmermann, schon gesehen, aus dem Jahre 1751, von Brunn aus dem Jahre 1753 und von Castell aus demselben Jahr. Von der zuletzt genannten Dissertation Castell habe ich 2 weitere Ausgaben ermittelt, außerdem 2 italienische Übersetzungen und 2 französische. Dies kann einen Eindruck von dem Erfolg vermitteln, den die experimentellen Dissertationen der Haller-Schüler hatten. Die Kontroversen. Die Übersetzung von Hallers eigener Abhandlung in deutsche, französische, englische, italienische und schwedische und die Verbreitung der Dissertationen seiner Schüler lösten in Europa eine sehr breite Debatte über die von Haller gewonnenen experimentellen Ergebnisse aus. Nie zuvor hatte ein Problem aus der Physiologie ein derartiges Interesse im öffentlichen Raum erregt. Nicht einmal die Entdeckung des Blutkreislaufes. Viele Forscher begnügten sich nicht damit, die von Haller erzielten Ergebnisse zu interpretieren, sondern wollten sie mit eigenen Experimenten überprüfen, wobei sie manchmal zu gegensätzlichen Resultaten gelangten. Aus diesem Grund fühlte sich Haller verpflichtet, seine Versuchsprotokolle zu veröffentlichen und bot damit Gelegenheit zu Kontroversen über Einzelfragen, die sich über Jahre hinzogen. Eine von ihnen betraf die Sensibilität oder Nicht-Sensibilität, also die Schmerzempfindlichkeit der Sehnen. Es ist sehr schwierig, in wenigen Sätzen die richtige Vorstellung von der Breite und Komplexität der Diskussionen zu vermitteln oder von der Experimentierwut, die Mediziner und Naturphilosophen packte. Dennoch können einige der vielen Daten aus Hubert Steinkes wichtiger Studie Irritating Experiments einen Eindruck geben. Auf dieser Landkarte hat Steinke die Orte markiert, an denen Forscher und die Korrespondenzpartner Hallers lebten, die Versuche zur Irritabilitätslehre durchführten. Steinke listet für den Zeitraum von 1751 bis 1777, dem Todesjahr Hallers, außerdem 120 ausschließlich der Irritabilitätslehre gewidmete Veröffentlichungen auf. Und er hat eine Gruppe von 70 Forschern ermittelt, die Tierversuche durchgeführten und dann in gedruckten Werken ausführlich darüber berichteten. Es ist nicht weniger, 70 für damals. Die regionale Herkunft dieser Forscher stellt sich folgendermaßen dar: 27 in Italien, 16 in Frankreich, 10 in deutschsprachigen Ländern, 6 in Holland, 5 in Großbritannien und 6 in anderen Ländern. In Italien war die Begeisterung für das Experimentieren also ausgeprägter als in anderen Ländern. Das ging so weit, dass ein zeitgenössischer Autor in Anspielung auf ein bisschen, was Herr Rupke vorher gemacht hat, in Anspielung auf den Begriff Irritabilitas schrieb: Hallers Lehre habe in Italien eine communis quaedam totius Italiae irritatio ausgelöst, also eine Art allgemeinen Reizzustand von ganz Italien. Zwischen 1757 und 1759 veröffentlichte Giacinto Fabri in Bologna 4 Quarto Bände mit Nachdrucken von zahlreichen Beiträgen, die von Anhängern und Gegnern Hallers stammten. Man sollte allerdings nicht glauben, dass die Verbreitung der Irritabilitätslehre eine reine Erfolgsgeschichte war. Es gibt einen Fall, den ich vor vielen Jahren, 28 Jahren, untersucht habe und der in diesem Zusammenhang von Interesse ist. Dieses Diagramm zeigt die Ansicht von Anatomen und Physiologen zu der Frage, ob in der Iris- oder Regenbogenhaut kreisförmige und radiäre Muskelfasern zur Erweiterung und Verengung der Pupille liegen. Die verzeichneten Meinungsäußerungen stammen aus 121 Veröffentlichungen aus dem Zeitraum zwischen 1700 genau und 1809. Oberhalb der X-Achse habe ich für jedes Jahrzehnt die Anzahl derjenigen Verfasser eingetragen, die die Existenz der Irismuskelsphinkter und Dilatator Iridis annahmen. Unterhalb der X-Achse sind hingegen diejenigen eingetragen, die behaupteten, dass die Iris nicht muskulärer Natur sei. Auf der Grundlage von mikroskopischen Beobachtungen glaubte ein bedeutender holländischer Anatom, sehr bedeutend, Frederik Ruysch, 1700 und 1702, die Existenz von Irismuskeln feststellen zu können. Und viele Autoren folgten seinem Urteil. Weil es Haller nie gelungen war, derartige Muskel unter dem Mikroskop zu sehen, reizte er unter anderem mit Nadelstichen die Iris seine Versuchstiere, um zu überprüfen, ob sie auf derartige mechanische Stimuli reagierte. Er beobachtete, dass sie sich weder zusammenzog noch erweiterte und schloss daraus irrtümlich, dass es in der Iris keine muskulären Strukturen gebe. Das Diagramm zeigt deutlich, dass es in den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts, also in den Jahren, in denen die Irritabilitätslehren am meisten diskutiert wurde, einen großen Meinungsumschwung in dieser Frage gab. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und im ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war die herrschende Meinung, dass die Iris keine muskulären Strukturen enthalte. Dies beruhte auch auf Hallers Autorität. Die Irritabilitätslehre in der Physiologie der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben einige Autoren, insbesondere Samuel August Tissot, Hallers Entdeckung einer von der Seele unabhängigen Eigenschaft organischer Materie mit der Entdeckung der Schwerkraft durch Newton verglichen. Bei vielen Diskussionen der deutschen Physiologen dieser Zeit ging es um Definitionen, Präzisierung von Konzepten, neuen Terminologien und um die Rolle der Seele im menschlichen Körper. Der bekannte deutsche Physiologe Johann August Unser beispielsweise schrieb, dass man zwischen Sinnlichkeit und Empfindlichkeit zu unterscheiden habe. Wobei die Sinnlichkeit das Gefühl der Nerven sei und die Empfindlichkeit die Empfindung der Seele. Physiologiehistoriker sind, das ist nicht meine Meinung, Physiologiehistoriker sind im Allgemeinen der Ansicht, dass die experimentelle Physiologie erst in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden sei. Das mag stimmen. Zumindest was Italien betrifft, bin ich jedoch überzeugt, dass die Diskussion über die Hallersche Theorie der Irritabilität eine sehr wichtige Rolle spielte, nicht nur dabei, den Geist des Experimentierens bei den Forschern der Halbinsel wiederzubeleben, sondern auch bei der Entwicklung von Experimentiermethoden und Techniken, die dann später allgemein angewandt wurden. Forscher wie, das sind für euch nicht bekannte Namen, aber die sind wichtig gewesen, Forscher wie Leopoldo Marcantonio Caldani, Felice Fontana, Lazzaro Spallanzani und nur wenig später Luigi Galvani, Malacarne und Rolando sind die wichtigsten Vertreter dieser Erneuerung. Es erstaunt darum nicht, dass die vier Widmungsträger der Bände von Hallers letztem und unvollendeten 1778 erschienenem Werk De partium corporis humani precipuarum fabrica et functionibus vier italienischen Autoren waren, nämlich Caldani, Fontana, Spallanzani und Vivenzio. Zur Bestätigung der Bedeutung der Arbeit der italienischen Physiologen bleibt wichtig, was viele Jahre später Emile Dubois-Raymond in seiner berühmten Gedächtnisrede auf Johannes Müller von 1860 schrieb. Müller ist der Haller des 19. Jahrhunderts. Liest man Dubois-Raymond. liest man die Arbeiten der bedeutenden Physiologen der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, zum Beispiel des italienischen Zwillinggestirns Spallanzani und Fontana, so muss man sich sagen, dass diese Männer im Allgemeinen bereits durchaus die nämlichen Ziele und in der nämlichen Art verfolgten, wie nur das neueste auf seine Methoden und seine Erfolge so stolze Geschlecht von Forschern. Dies ist eine wichtige Zeugnis, dem ähnliche Aussagen von Claude Bernard über Fontana und Louis Pasteur über Spallanzani an die Seite gestellt werden können. Ich habe mich oft gefragt, aus welchem Grund Hallers experimentelle Physiologie in Italien so viel mehr Erfolg hatte als in den deutschsprachigen Ländern. Meine Antwort, das ist natürlich eine Interpretation, ist, dass sich die Italiener, anders als die Deutschen, viel weniger mit der Seele beschäftigten. Tatsächlich wussten sie als gute Katholiken und eingedenk des Prozesses gegen Galilei um die Gefährlichkeit der Vermengung von experimenteller Forschung mit Vorstellungen, die auch eine religiöse Dimension haben. Deshalb überließen sie Erörterungen über die Seele lieber anderen, oder genauer gesagt, es war ihnen lieber, dass sich andere weiterhin damit beschäftigen. Und sie beschränkten ihre eigenen Forschungen auf die reine naturwissenschaftlichen Fragen. In Deutschland dagegen gab es immer noch einige Animisten wie Heinrich Friedrich Delius, sehr interessant auch, der behauptete, dass es keine Wissenschaft von der menschlichen Physiologie gebe, ohne dass man die Seele berücksichtige. Und Ernst Plattner, der schrieb, dass das Wirken der Seele in den kleinsten Muskelfasern gegenwärtig sei. Ich glaube, dass der allmähliche historische Prozess der Vertreibung der Seele aus den lebenden Körpern zurückzuführen ist, abgesehen von Haller, der eine Rolle spielte, einerseits auf die italienischen Experimentalisten, andererseits auf die französischen Theoretiker der 50er Jahre des 18. Jahrhunderts. Diese nämlich waren sich der Krise des traditionellen Mechanismus völlig bewusst und formulierten eine Philosophie der Physiologie, die unter der Bezeichnung Vitalismus bekannt ist. Sie glaubten, dass der organischen Materie eine nicht zielgerichtete Lebenskraft innewohne. Dieses Fehlen einer Zielgerichtheit oder eines Finalismus unterschied die französischen Vitalisten von den Animisten. Es ist zu betonen, dass es in der zweiten Hälfte des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschiedene Varianten des Vitalismus gab, von einer materialistischen Richtung bis zu einer, bei der die Lebenskraft als Vermittler zwischen Körper und Seele betrachtet wurden. Auch in Deutschland hatte der Vitalismus seine Anhänger. In Göttingen Johann Friedrich Blumenbach und in Halle Johann Christian Rahe. In allen Spielarten des Vitalismus wurden die von Haller entdeckten Eigenschaften berücksichtigt. Seine Irritabilitätslehre gehört somit zu den neuartigen Konzepten, die damals formuliert wurden und die Bestandteil einer neuen naturwissenschaftlichen Disziplin wurden, der Biologie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Mitschnitt der gestrigen Ringvorlesung zum Thema die Entdeckung der Reizbarkeit. Haller als Anatom und Physiologe.